Info 3 Abend.
Höchste Auszeichnung für einen sinnlichen Geschichtenerzähler. Der Chinese Mo Yan erhält den diesjährigen Literaturnobelpreis. Ex-Nagra-Mitarbeiter übernimmt Verantwortung. Nun ist klar, wer das interne Papier zur Standortsuche von Atommüllendlagern herumgereicht hat. Roger Federer im Shanghai-Viertelfinal. Die Welt Nummer 1 bezwingt den Schweizer Kollegen Wawrinka in 3 Sätzen. Und das Wetter morgen meist stark bewölkt und zeitweise Regen. Höchsttemperaturen 14 bis 17 Grad. Am Mikrofon Daniel Hubacher und jetzt mit den Nachrichten Andi Lüsche.
Der chinesische Autor Mo Yan erhält dieses Jahr den Nobelpreis für Literatur. Der 57-jährige Schriftsteller verbinde mit halluzinatorischem Realismus Volksmärchen, Geschichte und Zeitgenössisches, begründet die schwedische Akademie ihre Wahl. International bekannt wurde Mo Yan mit dem Romanzyklus Rotes Kornfeld. Die Frage ist teilweise geklärt, wie ein brisantes internes Papier der Nagra an die Öffentlichkeit gelangte. Wie die Nagra, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, mitteilte, hat ein inzwischen pensionierter Mitarbeiter das Papier weitergegeben. Über Umwege ist es dann zur Sonntagszeitung gelangt. Wer sonst noch beteiligt war, ist gemäß der Nachrichtenagentur STA unklar. Kritiker sagen, das Papier erwecke den Anschein, als ob die Nagra bereits entschieden habe, wo radioaktive Abfälle künftig entgelagert würden. Die Schweizer Bevölkerung wirft jährlich 2 Millionen Tonnen einwandfreier Lebensmittel weg. Das ist jeden Tag eine Mahlzeit pro Person. Auf dieses Ergebnis kommt eine ETH-Studie, die vom WWF Schweiz in Auftrag gegeben wurde. Die Ideen des Bundesrats, wie er gegen gewaltbereite und zerstörungswütige Sportfans vorgehen will, sind umstritten. Der Bundesrat will die Fans etwa verpflichten, künftig mit einem Extrazug an die Spiele ihres Vereins zu reisen. Und die Vereine sollen für Sachschäden haften. Die SBB etwa lobt, so würden die Vereine und Fans stärker in die Pflicht genommen. Dagegen sind die Vereine und ihre Fans auf Zwang zu setzen, sei falsch. Die Gegner des Tierseuchengesetzes haben dargelegt, warum das Volk aus ihrer Sicht die Vorlage am 25. November ablehnen soll. Der Widerstand des Komitees Nein zum Tierseuchengesetz richtet sich gegen das Impfobligatorium. Sie verlangen, dass die Impfungen nur auf freiwilliger Basis durchgeführt werden. Sie stützen sich auf Erfahrungen mit den Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit im Jahr 2008. Verschiedene Kühe und Kälber hätten nach der Impfung schwere gesundheitliche Probleme bekommen. Die in Frankreich verhafteten Mitglieder einer Terrorzelle werden als weit gefährlicher eingestuft als ursprünglich angenommen. Das geht aus Äußerungen des verantwortlichen Pariser Staatsanwalts hervor. Laut ihm wollten sich die Verhafteten dem Kampf islamistischer Gruppen in Syrien anschließen. Zudem habe man bei den Verdächtigen Material gefunden, mit dem sie einen Sprengsatz bauen wollten. Das habe einer der Männer zugegeben. Alle hätten in Frankreich gelebt und seien französische Staatsangehörige. Beim ATP-Tennisturnier von Shanghai hat sich Roger Federer für den Viertelfinal qualifiziert. Federer schlug seinen Landsmann Stanislas Wawrinka in 3 Sätzen mit 4:6, 7:6 und 6:0. Mit seinem Sieg setzt Federer eine neue Marke. Ab Montag ist er 300 Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste. Zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.669 Punkten, plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.419 Punkten, plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.21.01 gehandelt, der Dollar zu 93,51
Rappen. Info 3 Abend. Die Themen.
Hier sagen wir gleich, warum der Mann, der sich das Pseudonym Nicht Reden zugelegt hat, eine tolle Sprache hat und den Literaturnobelpreis bekommt. Warum wir Schweizer es nicht fertigbringen, den Kühlschrank zuerst leer zu essen, bevor wir wieder einkaufen gehen. Und warum heute in Genf, wohl tief in vielen Unternehmen, die Champagnerkorken fliegen. Gleich nach Wetter und Verkehr.
Morgen ist es meist stark bewölkt und zeitweise regnet es. Im Osten sind am Morgen Aufhellungen möglich. Im Süden ist es kaum nass. Die Höchsttemperaturen 14 bis 17 Grad. Die RS3 Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. In der Region Zürich stocken der Verkehr auf dem Nordring Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern. Richtung Bern zwischen Zürich Nord und Affoltern. Und auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. In der Region Basel ist auf der Umfahrung Sissach der Hienbergtunnel wegen eines Unfalls gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Weiter auf der kantonalen Autobahn zwischen Rheinach Süd und Muttenz stocken der Verkehr wegen Bauarbeiten. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo 2 Kilometer Stau. Und schließlich in Graubünden auf der A13 Richtung Sargans zwischen Langquart und Maienfeld stocken der Verkehr wegen Verkehrsüberlastung im Baustellenbereich.
Info 3 Abend.
Schriftsteller sind die Ärzte der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, ihre Krankheiten zu finden, auch die der Regierung. Das ist ein Zitat des Chinesen Mo Yan. Er hat heute die größte Auszeichnung bekommen, die es in der schreibenden Zunft zu holen gibt, den Literaturnobelpreis. Karin Salm.
Der 57-jährige Schriftsteller Mo Yan ist ein begnadeter, wortmächtiger Geschichtenerzähler, der sich von den Erzählungen der Bauern in seinem Heimatort in Ostchina inspirieren lässt. Mo Yan ist bekannt für seine realistischen Schilderungen des Lebens in der chinesischen Provinz. Dabei scheut er sich nicht, auch Gewalt und Bauernaufstände gegen die arrogante Staatsbürokratie zu thematisieren. Im Westen wurde Mo Yan, der selbst in Armut und Klassenkampf aufgewachsen ist, bekannt mit seinem Novellenzyklus «Das rote Kornfeld», der 1987 verfilmt wurde. Yan beschreibt dort eine Familie am Übergang vom traditionellen zum modernen China.
Karin Salm. Mo Yan heißt nicht wirklich Mo Yan. Der Name ist lediglich ein Pseudonym, unter dem der frisch gekürte Literaturnobelpreis seine Bücher und Geschichten veröffentlicht. Ich habe Urs Morf in Peking gefragt, welche Bedeutung hat dieser Kunstname?
Das Pseudonym Mo Yan heißt wörtlich übersetzt nicht reden auf Deutsch, und Mo hat sich das selber gegeben, ganz am Anfang, wie er angefangen hat zu schreiben, weil er schon bei den ersten Sachen, die er geschrieben hat, gemerkt hat, dass er immer wieder aneckt. Aneckt wegen der Inhalte, die er aufgreift, aber aneckt auch wegen des Stils, der eben schon weit, weit weg ist vom sozialistischen Realismus, der sonst in China so gefragt ist.
Also Mo Yan ist eigentlich ein kritischer Zeitgenosse.
Mo Yan ist ganz sicher ein hochkritischer Zeitgenosse, aber er ist sehr, sehr schwierig zu schubladisieren. Also er ist einerseits ein staatlich anerkannter Schriftsteller, er ist Mitglied des Schriftstellerverbandes, er bekommt eine Sozial- und Krankenversicherung vom Staat. Er hat auch immer wieder Kompromisse machen müssen, also da gab es diesen berühmten Auftritt oder besser Abtritt bei der Frankfurter Buchmesse 2009, da war er Teil der Delegation der offiziellen chinesischen und musste dann mit dieser Delegation den Saal verlassen, als Dissidenten kritische Fragen stellten. Aber er hat eben auch immer wieder Themen aufgegriffen, die der Partei, die den Herrschenden überhaupt nicht in den Kram passen. Und mehrere seiner Bücher sind bis heute auch verboten in China.
In Büchern von Mo Yan kommt immer wieder brutale Gewalt vor. Da werden auch schon mal Buben zerstückelt und gekocht. Was will der Schriftsteller damit?
Mo sagt ausdrücklich, die Aufgabe des Schriftstellers sei, auch die Schattenseiten der Gesellschaft und der menschlichen Natur gnadenlos aufzuzeigen und nicht zu beschönigen. Und China sei in den letzten 100 Jahren und jetzt noch in der Gegenwart sehr stark von Gewalt geprägt gewesen. Und gerade dieses Beispiel mit diesen zerstückelten Buben, das ist eine Anspielung, die in China praktisch jeder auf Anhieb versteht. Weil da geht es darum, dass in den großen Hungersnöten nach dem großen Sprung nach vorn unter Mao und in der Kulturrevolution es immer wieder zu Kannibalismus gekommen ist. Und das ist bis heute von der offiziellen Parteigeschichtsschreibung her ein sehr starkes Tabuthema.
Jetzt hat Mo Yan also den Literaturnobelpreis bekommen. Ist das in China auch ein Thema? War das in den Nachrichten?
Das ist auf jeden Fall ein Thema. Es ist ein großes Thema. Das offizielle China hat zuerst ein bisschen seltsam reagiert. In der Tagesschau hier war in den ersten 17 Minuten, während ja in Stockholm bekannt gegeben wurde, dass Mo Yan den Preis bekommen soll, wurde nichts gesagt. Dann kam eine 18-Sekunden-Meldung, ganz dürr und kurz. Und dann eine Stunde lang nichts, aber unterdessen ist eine Kurzbiografie ausgestrahlt worden und es ist sogar bekannt gegeben worden, dass Mo Yan in einer ersten Reaktion sich glücklich gezeigt habe über den Preis.
Sagt Urs Morf, unser Korrespondent in Peking.
In Info 3 Abend.
Wir, die Schweizer Bevölkerung, sind ein Volk von Verschwendern. Jedes Jahr landen 2 Millionen Tonnen Esswaren, die durchaus noch genießbar wären, im Abfall. Das heißt, wir kaufen pro Tag rund 1,5 Kilo Esswaren ein und werfen über 300 Gramm gleich wieder weg. Das zeigt eine neue Studie der ETH, die der WWF in Auftrag gegeben hatte. Christian Weißflog hat den Umweltwissenschaftler Claudio Beretta, der die Studie verfasst hat, gefragt, was denn so vor allem weggeworfen wird.
Nach meinen Schätzungen geht sehr viel in der Landwirtschaft und in der Verarbeitungsindustrie verloren. Handel und Detailhandel, die fallen nicht so groß ins Gewicht. Allerdings ist dabei zu sagen, dass die einen sehr großen Einfluss auf die Verluste auf den anderen Stufen haben, indem sie mitbeteiligt sind, Normen, nach denen aussortiert wird, festzulegen. Also zum Beispiel, wie groß eine Kartoffel sein darf, damit sie noch im Laden verkauft werden kann.
Warum ist die Lebensmittelverschwendung denn so problematisch? Grundsätzlich sind die Lebensmittel ja biologisch abbaubar.
Das ist richtig. Allerdings, erstens braucht es sehr viele Ressourcen, um Lebensmittel herzustellen. Also Land, Energie, Wasser, Dünger und Pflanzenschutzmittel. Und andererseits gibt es auch sehr viel Umweltbelastungen, sehr viel CO2 bei der Herstellung von Lebensmitteln und wir investieren sehr viel Arbeit und Geld. Die gesamte Schweiz investiert mehrere Milliarden Franken alleine in die Lebensmittel, die am Schluss weggeworfen werden.
2 Millionen Tonnen wird in der Schweiz verschwendet. Ist das im Vergleich zum Ausland viel? Gibt es da Vergleichszahlen zu anderen Ländern?
Es gibt noch viel zu wenige zuverlässige Untersuchungen, aber wir können sagen, die Schweiz liegt etwa im Mittelfeld zwischen den westlichen europäischen Ländern. In Entwicklungsländern, da wird viel weniger von den Haushalten verschwendet, weil sie es sich schlicht nicht leisten können, mehr einzukaufen, als sie tatsächlich brauchen. Dafür geht mehr verloren in der Landwirtschaft und Nachernteverluste, weil sie einfach die nötige Infrastruktur nicht haben, um richtig zu lagern und effizient zu ernten.
Sagt Claudio Beretta von der ETH Zürich. Mein Kollege Christian Weißflog hat mit ihm gesprochen.
Info 3 Abend.
Was tun, um internationale Konzerne in die Schweiz zu locken? Man schmeichelt ihnen zum Beispiel mit tiefen Steuern. Das tun die meisten Wirtschaftskantone in der Schweiz. Doch dagegen hat die EU etwas einzuwenden. Sie fordert eine einheitliche Steuerregelung für alle Firmen in der Schweiz. Der Kanton Genf mit seinen vielen internationalen Firmen hat sich darüber nun Gedanken gemacht und schlägt eine Einheitssteuer vor. Und die könnte Signalwirkung haben. Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutesohn.
13%, das ist die Zahl, die heute in den Teppichetagen der Genfer Firmen zirkulieren wird. Denn der Kanton will die Unternehmenssteuer auf einen Einheitszins von effektiven 13% festlegen. Der Genfer Finanzminister David Hiller.
Il nous faut maintenir un taux unique pour toutes les entreprises. Le taux idéal, il est de l'ordre de 13%, là on est sûr de presque rien perdre.
Das ist heute nicht so. Internationale Konzerne zahlen in Genf nur 11%, lokale Unternehmen 24% Unternehmenssteuer. Die EU droht mit grauen und schwarzen Listen, falls diese Ungleichbehandlung weitergeführt wird. Mit dem vorgeschlagenen Einheitszins von 13% hofft der Kanton, die EU zu beruhigen. Zwar müssen internationale Firmen etwas mehr bezahlen, für das einheimische Gewerbe ist das aber eine enorme Steuererleichterung. Würde die Einheitssteuer höher ausfallen, drohen die internationalen Multis mit dem Wegzug. Und das hätte für den Kanton Genf verheerende Folgen, meint David Hiller.
C'est 1000 entreprises à peu près, chiffre rond. On parle de 20.000 emplois directs, de gens généralement assez bien payés.
Denn, so der Finanzminister, geht es um 1.000 Firmen, 20.000 Arbeitsplätze, die in steuergünstigere Orte abwandern würden. Und davon gibt es einige, in Europa, aber auch in der Schweiz. Der Kanton Zug lockt zum Beispiel mit einer Unternehmenssteuer von 12%. Die Einheitssteuer würde den Kanton etwa 500 Millionen Franken kosten. Hiller fordert einen Teil dieses Geldes vom Bund und den Kantonen zurück.
Vous devez contribuer et aux autres cantons à qui nous donnons quand même plus de 300 millions chaque année. il faut que vous compreniez que là, on est dans des difficultés nouvelles. Quelques règles de la péréquation pourraient devoir être modifiées.
Bisher zahlt Genf den anderen Kantonen jährlich 300 Millionen Franken. Wegen dem Steuerausfall müsse sich das nun ändern, so David Hiller. Der Kanton Genf ist der erste der großen Wirtschaftskantonen, der sich a. für einen Einheitszins ausspricht und b. sagt, wo dieser liegen soll, bei effektiven 13%. Das wird die anderen Wirtschaftskantone, Waadt, Zürich, Basel und Bern, in Zugzwang bringen.
Das war Info 3 mit Genfer Politik, viel Abfall, einem Literaturnobelpreisträger und Daniel Hubacher.